Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Christian Schneider, CEO bei der Quinscape GmbH. Und dann hast du parallel noch einen anderen Titel, nämlich Data und Analytics Evangelist. Das ist so ein fancy Name, da musst du gleich mal ein bisschen erklären, bei der Data Siders.
Genau.
So, und ich weiß, dass du einen Software-Engineering-Background hast. Dass du heute eben CEO bist, ja. Heißt Software Engineering ist nicht mehr so im Fokus, jedenfalls nicht hands-on. Mhm. Darüber wollen wir sprechen. Wir können aber auch ein bisschen gerne zurückgehen, was dich ausmacht. Wie bist du der Christian geworden, der du heute bist?
Also es ist wirklich eine Geschichte, die vor allen Dingen so durch Veränderung in sich hat, ne? Ich bin Ruhrgebietskind und ich finde der Frank Gosen, das ist ja ein Comedian aus Bochum, der hat das mal ganz gut gesagt, im Ruhrgebiet, wenn du da irgendwo stehst und dich fragt jemand dann oder du fragst dann wo nach dem Weg, ne? Dann wirst du mit Sicherheit so die Antwort bekommen, was willst du da? Da ist Scheiße, komm, ich zeige dir das mal. Und das ist genauso diese Kombination, die ich im Ruhrgebiet total spannend finde, so diese Ehrlichkeit, aber totale Hilfsbereitschaft. So, und das hat mich immer geprägt und ich finde das, und deswegen passe ich gut zu Quinscape, dass das prägt auch so das ganz, ganze Unternehmen, ne? Und ich bin Software-Engineer und ich habe damals bei dem Unternehmen, und das ist jetzt 20 Jahre her bei meinem ersten Unternehmen, deswegen kann man es sagen, mich hat immer gestört, dass wir immer wieder Dinge neu erfunden haben. Ne? So, und das damals kam es auf, dass Libraries erstellt wurden und so weiter, dass du aus dem Internet die Sachen runterladen kannst. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann sehr viel Zeit gehabt, noch andere Dinge einfach zu machen. Ich habe nicht unternehmerisch gedacht zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe an mich gedacht, ich mache meine Sachen schneller fertig. Bin auch nicht zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich bin schon fertig, sondern ich habe dann die Zeit gehabt zu lernen. Mhm. Und das
als Software-Engineer,
ne? Als Software-Engineer, ja, genau. Ja, das war so um 2000. Mhm. Und bin darüber dann so in den Projektleiter, Teamleiter-Situation gekommen, weil man einfach das Gefühl hatte, okay, der sagt, was los ist und bringt dann eben auch das Team weiter. Und so bin ich dann, obwohl ich wirklich Software-Engineer noch weiter in meiner tiefen Seele bin und das auch total schätze, weil das ein extrem kreativer und schöner Beruf ist, bin ich so in dieses, wie kann man denn Dinge besser machen? Wie kann man Dinge voranbringen? Wie kann man Dinge effizienter gestalten, ohne dass man den Spaß verliert? Ne? Mhm. Und darüber bin ich dann in diese Leitungsfunktion gekommen. Also hat man mir dann eben anvertraut.
Karriere, und, also du bist einfach dann auch irgendwann Teamlead oder Head of oder so ähnlich. Genau. Sind dann die Titel, ne?
Mhm. So, und bin dann Entwicklungsleiter geworden, wo wir so eine Zweischichtarchitektur in eine modernere Dreischichtarchitektur überführt haben und bin dann letzten Endes bei Quinscape gelandet und habe da dann erstmal, ne, so als Software-Engineer hat man immer so Daten, ist so das, was so in der Datenbank liegt und was man dann irgendwie verwendet und so. Also ich hatte zu Daten eigentlich gar nicht so einen wirklichen Bezug. Mhm. Und habe dann die Gelegenheit gehabt, wirklich in so einem großen Konzernumfeld so einen globalen Data Hub zu begleiten. Und das hat so meine Perspektive auf Daten und die Bedeutung, das war so 2014 ungefähr, mhm, komplett gedreht. Ich habe da erstmal verstanden, was für ein Wahnsinnspotenzial in Daten wirklich drin steckt. Ne? Habe dann da unfassbar viel gelernt und hatte dann bei Quinscape die Gelegenheit. Und das haben wir auch, und das spiegelt so ein bisschen die Geschichte, die Gero ja auch erzählt hat, nochmal wieder gesehen.
Genau, da muss man ganz kurz einhaken. Gero war auch hier vor zwei, drei Monaten.
Genau.
Auch schon Podcast, da kann man also gerne zurückgehen und dann nochmal reinhören.
Genau. Wir haben sehr, sehr früh dieses Potenzial von Data and Analytics erkannt und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch aus diesen einzelnen Fragmenten, die wir im Unternehmen haben, einen Bereich aufbauen. Das, mhm, war so um 2019.
Und Gero war der Gründer oder einer der Gründer von der Quinscape.
Einer der Gründer von Quinscape, genau. Und haben das dann auch getan, haben das zusammengebracht und das ist dann extrem schnell gewachsen, weil wir genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Sehr viel Data Warehouse Modernisierung, sehr viel Data Pipelines aufgebaut, bewegen uns jetzt eben so Richtung AI und haben dann 2019, witzigerweise also fast zum gleichen Zeitpunkt, den Private Equity Investor dann dazu genommen und haben die Quinscape Group damals dann gegründet und bewusst eben das mit Unternehmen aufgebaut, die im D&A-Umfeld dann auch tätig waren und sind jetzt seit letztem Jahr firmieren wir dann unter Datasiders, weil wir gesagt haben, das funktioniert so gut, das hat so eine innere Motivation, dass wir eine gemeinsame Marke darüber bilden. Und bin ich jetzt dadurch, dass ich eben diesen D&A-Fokus bei Quinscape immer hatte, eben in diese Evangelistenfunktion reingegangen, weil mir total wichtig ist, darüber zu sprechen, weil über Daten, also ich meine, das Netz ist voll davon, dass Leute über Daten sprechen, aber gerade diese End-to-End-Betrachtung, das ist eine Dimension, Carsten Bange zum Beispiel macht sehr viel Data Culture und so, also es sind sehr viel softe Themen mit sehr viel wirklich faktenbasierten Themen, die sich zusammenführen und ja. Da braucht man, glaube ich, Menschen auf der Bühne, die dann das nochmal einordnen.
Mhm. Einordnen, andere überzeugen von der Bedeutung.
Genau.
Vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen was zu diesem Evangelisten, zu dieser Rolle noch ein bisschen erzählen. Ansonsten zur Geschichte, Quinscape, wie daraus die Group und dann Datasiders wurde, da kann man eben, wie gesagt, auch einmal zurückgehen zu Gero. Das hat er da schon erzählt. Jetzt bei dir, das muss man ja schon betonen, diese Reise von dem Engineer zum CEO eines doch großen Unternehmens. Ihr seid jetzt ein paar hundert Menschen. Wie viele genau so?
230.
Also, 230 so. Das ist jetzt eine Reise, die sich viele Software-Engineers nicht unbedingt zutrauen oder gar nicht so für sich sehen. Ne? Da kann man auch nicht perfekt planen.
Ja.
Da kommen viele Dinge bestimmt zusammen und man muss auch dafür gemacht sein oder sich entsprechend weiterbilden und wachsen in diese Rolle. Ne? Kannst du da noch ein paar Sachen mitgeben, weil das ist ja jetzt wirklich, ne, also wie ich gerade sagte, als Software-Engineer, der du irgendwann mal warst, dann natürlich mit Führungsverantwortung irgendwann, aber dann in diese Rolle geschlüpft. Ja, das Thema kam dann auch zur richtigen Zeit, hast du gesagt. Mhm. Richtige Zeit, richtig Gott. Ja. Heißt das Thema, die Schmerzen in den Unternehmen waren genau da, Daten, und das war dann deine Leidenschaft, also passte. Mhm. Aber trotzdem, man wird dann trotzdem nicht einfach so CEO, oder?
Genau,
nehme ich an.
Ja, also ich
gibt auch andere, die das werden könnten.
Ne? Also wenn man das Buch es gibt Schnell denken, langsam denken, das ist ein Buch und das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Erfolg ist, der hat eine Gleichung aufgemacht, Erfolg ist Talent plus Glück. So, du guckst jetzt nicht, wie viel Talent, wie viel Glück da, ne? Also wenn du weniger Talent hast, brauchst du mehr Glück und andersrum. Ich glaube, bei mir ist dann beides zusammengekommen und was ich halt habe, deswegen hatte ich gerade gesagt, ich bin Ruhrgebietskind, ne? Das ist immer vielleicht ein bisschen zu ehrlich und gleichzeitig hilfsbereit. Das ist genau dieser Punkt, dieses Kümmern. Also in dem Moment, wo du merkst, dich stört etwas und du willst das verändern, das ist der Moment, wo du dir überlegen solltest, ist das nicht etwas, was ich mit mehreren Menschen machen kann? Und das war für mich auch ein Lernprozess. Da, wo ich jetzt bin, bin ich nicht, weil ich das alleine geschafft habe, sondern weil ich rechtzeitig gemerkt habe, mich mit Menschen zu umgeben, von denen ich lernen kann. Ich habe wahnsinnig viel von Gero gelernt, wahnsinnig viel von dem Thomas Biskup, der auch Geschäftsführer von Quinscape war, von den Menschen, mit denen ich jeden Tag arbeite. Ich habe mich immer versucht, mit Menschen zu umgeben, die irgendwas besser können als ich. Und das ist echt einfach der Schlüssel. Du musst dein Ego auch manchmal ein bisschen zurückstellen und einfach wenn du dann Bock hast, dich zu kümmern.
Ja.
Das befeuert das Ganze. Und dann, das kann man durchaus offen sagen, ja, es braucht auch in dem Moment die richtige Situation, die richtige Zeit, die richtige Gelegenheit.
Mhm.
Das Thema Metadaten war zum Beispiel so eins, da war ich 2019 viel, viel zu früh dran. Das war, ich habe das Potenzial gesehen. Ich habe aber niemanden überzeugen können, dass da Potenzial drin ist. Also ist für sich nochmal eine spannende Geschichte. Aber du darfst halt auch, Resilienz ist auch, das ist so ein bisschen überstrapaziert, gerade so als du musst resilient sein, du musst ständig irgendwie die Situation beherrschen. Es musste gar nicht, du musst echt ein gutes Team haben. Mhm. Und ohne das Team im Hintergrund wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja, also das Persönlichkeitsprofil passend, darf man so sagen.
Ja.
Ist aber auch ein Spektrum, da gibt es viele Menschen, die in so eine Rolle schlüpfen können. Aber
genau.
Dennoch, das muss da sein, die Mentoren müssen da sein,
ja.
Mentorinnen, Team, der Wille und am Ende natürlich auch harte Arbeit. Ich glaube, das darf man auch sagen. Ne? Also von nichts kommt nichts so.
Es gibt keinen Erfolg ohne Arbeit.
Das ist vielleicht auch passend, wenn man Ruhrgebiet anspricht. Ne? Also
absolut.
Diesen Pragmatismus, Ärmel hochkrempeln, Gas geben. Ne? Und du bist der Region treu geblieben. Du bist heute angereist, hier in Münster, bist du ja bei uns im Content-Studio aus Dortmund angereist, ne?
Aus Recklinghausen.
Aus Recklinghausen.
Ich wohne in Recklinghausen, aber es ist nicht weit weg.
Also quasi diese Region, das darf man sagen, bist du treu geblieben?
Absolut.
Insgesamt bis heute. Und dann haben wir eben gesagt, Evangelist oder Evangelist. Mhm. Wir haben uns ja auch kennengelernt auf der Data Unplugged, da standest du auf der Bühne. Das
genau.
ist anscheinend so eine dieser Dinge, die man dann tut.
Ja,
also
absolut.
Mensch, man steht auf Bühnen und erzählt und überzeugt die Menschen. Was denn noch? Also ich sehe da, das hat ja sowas Evangelisieren. Was ist das eigentlich?
Also da geht es auch wieder ein Stück weit um die Ehrlichkeit in der Kommunikation. Ne? Als Datasiders machen wir eben End-to-End, also vom Beginn der Daten bis hin eben zur Nutzung der Daten. Und so einfach, wie sich das jetzt anhört, so schwierig ist das zu vermitteln, weil es halt quer durch Unternehmen geht. Also wir haben ein Bild in der Mitarbeiterversammlung gehabt, wo wir einfach so einen Burger hatten, wo ein Messer quer durchgeht. Und
so von oben.
Ja, genau.
Okay,
so, das ist für mich so eine Metaphorik. Die Daten sind das Messer, die gehen einfach quer durchs Unternehmen, ob du das jetzt willst oder nicht, die schneiden da einfach durch. Das ist eine Erkenntnis, die mittlerweile da ist, die aber auch noch nicht so lange wirklich da ist. Und wir haben jetzt AI als Riesenthema vor uns und man merkt relativ schnell, wenn du dich so end-to-end mit beschäftigst. Also wir haben Vision-Workshops für AI, wo wir wirklich mit bei Kunden sind und sagen, was könnt ihr machen, welche Use-Cases habt ihr, was könnt ihr damit machen, welche Visionen habt ihr? Und da kommen ganz tolle Dinge raus und gleichzeitig, wir sind in Data Governance genauso unterwegs, sagst du, aber die Datenqualität muss erst passen. Aber ihr braucht die richtigen Daten. Aber ihr habt zu viel. Oh, das ist ja total enttäuschend. Ne? So, das heißt, für mich hat diese Evangelistenrolle genau dieses, das traut euch, diese Themen anzugehen, anzusprechen. Und das war für Data Unplugged, war das ja großartig. Ne? Das war ja zum wirklich überwiegenden Teil AI. Und man hat da erstmal gesehen, was damit möglich ist, wenn man sich traut und wenn man dran bleibt. Und für mich ist Teil dieser Rolle, den Menschen zu sagen, ihr werdet Rückschläge haben, ihr werdet das, was so alles so toll in diesen ganzen Werbungen und so weiter ist, was man euch erzählt, das wird vielleicht nur zum Teil eintreten, aber bleibt dran, weil das ist eine gute Sache, das als Ziel, vielleicht als etwas entfernteres Ziel zu sehen. Macht kleine Schritte. Ich will diese Leuchtturm-Metapher jetzt nicht überstressen, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, aber du malst Zielbilder dennoch.
Ja.
Ja, weil du willst ja schon wissen, wohin geht die Reise so. Ne?
Genau, das musst du zwangsläufig machen. Also du musst es, deswegen so dieser Vision-Workshop, dass man sagt, okay, da wollen wir hin und wie kommen wir dahin?
Ja.
Und dann stellen wir fest, also das was so ein bisschen schwierig ist, ist dann, du kommst dann erstmal auf eine Menge Probleme. Und dann kannst du überlegen, oh, da sind mir zu viele Probleme, lasse ich sein, ist mit Sicherheit keine gute Entscheidung. Oder du sagst, okay, wie kriegen wir diese Probleme end-to-end gelöst?
Mhm.
Und das ist eben Teil der Mission, die ich mir für mich auch selber wünsche, dass man darüber aufklärt, wie kann man das wirklich sinnvoll machen.
Mhm. Hm? Okay, ja, dann passt auch Unplug sehr gut. Mit diesen, du sagst aber, ja, okay, lass das alles weg. Die Hemmschwellen, Hürden alle weg,
genau.
Die sind vielleicht da, können wir nicht ignorieren, aber wir können sie zumindest bearbeiten und drüber kommen.
Genau.
Und das ist das, was du dann ja anbringst, überzeugend und natürlich auch unterstützend. Ne, das ist ja so, Unternehmen kriegen es vielleicht nicht alleine hin. Ja gut, dann ist halt DataSiders da oder QueenScape. Dafür seid ihr ja dann da.
Ja, genau.
Das heißt, als CEO kann man sich einigermaßen vorstellen, was deine Hauptfunktion ist. Mhm. So. Und als Evangelist oder Evangelist hast du dann nochmal sehr viele Hüte auf, die reichen von Business Development, Sales, auch sozusagen auch so ein bisschen Kunden an die Hand nehmen, dauerhaft betreuen, ja. Vision, Strategie. Also kann man sich das so vorstellen, dass du dann auch, wenn es um, ich denke jetzt mal ganz konkret, operativ an so Workshops, Hackathons, Use Case, eine Woche Beratungen, bist du da auch mit drin?
Ich kann da mit drin sein. Es kommt, kommt immer auf den Fall an. Also was wir abgeschafft haben, mehr oder weniger, ist so ein Proof of Concept, sondern haben den ersetzt eben durch ein Proof of Value.
Ja.
Und genau
was
diese.
Was heißt das sozusagen?
Also wir
konkret so.
Das, was wir erreichen wollen, also selbst wenn wir nur einen kleinen Teil machen, einen Leuchtturm oder so, dann wollen wir Wert erzeugen. Es hilft ja nichts, ein Konzept, ne? Ein Konzept ist, du machst eine Word-Datei auf, schreibst da was rein, dann hast du geprüft, dass du im Word was reinschreiben kannst. Ne?
Ja. Es könnte so gehen. So.
Genau. Mhm. Ne? Aber kannst du damit was Wertvolles machen? Kannst du mit was Wertschöpfendes machen? Mhm. Und das ist der Moment, wo ich gerne mit reinkomme, wo ich auch unterstütze zu gucken, wo kriegen wir wirklich aus den Dingen, die wir schon gemacht haben, wo kriegen wir eine Wertschöpfung beim Kunden her, weil das ist am Ende das Versprechen. Und in dem Moment, wo wir dieses Wertschöpfungsversprechen einlösen, hast du halt eine viel bessere Basis, darüber zu sprechen, wie gehen wir von da aus weiter.
Ja, inwieweit wird das von den Unternehmen getrieben und inwieweit von euch? Denn ich stelle mir das so vor jetzt, um den Value zu zeigen, musst du echt viel vorher schon wissen und verstehen. Also, was das Unternehmen eigentlich macht. Also, was ist das Geschäftsmodell? Wie sieht die Wertschöpfungskette aus? Das musst du ja eigentlich ziemlich gut wissen, ne?
Ja. Also, was für uns immer sehr wichtig ist, ist Managementunterstützung, ne? Also, es ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und das ist oft etwas, wo ich dann auch mit reingehe und gucke, dass wir das in die richtige Richtung kriegen. Also wir haben jetzt die Data Governance Studie letztes Jahr, wir machen mal Delta-Studien alle 2 Jahre, um zu gucken, ist das, was wir anbieten, resoniert das überhaupt am Markt? Ne?
Ja.
Und das kannst du am besten natürlich, wenn du möglichst viele Leute fragst. So. Und da haben wir zum Beispiel wirklich diese Situation, dass sich die BI-Abteilungen extrem stark Data Governance wünschen. Mhm. Das Top-Management ist wirklich die geringste Priorität. Das liegt aber nicht daran, dass die das nicht verstehen oder so, sondern das liegt daran, dass diese Übersetzungsarbeit nicht gemacht wird. Ne? Das ist, als CEO selber weiß ich, ne, du musst auf deine Zahlen gucken, du musst diesmal, also es ist, dass du hast viele andere Themen und dann kommt jetzt auch noch irgendjemand mit so einem Datenthema an. Ne? So. Und das, was wir leisten können, ist, wir unterstützen in dieser Übersetzungsarbeit. Warum muss ich Data Governance, Data Strategy auf meine CEO-Liste wirklich draufsetzen und wirklich adressieren. Ne?
Mhm.
So. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ne? Das ist so der erste Schritt. Und da fängt dann die Wertschöpfung an. Weil in dem Moment, wo das Unternehmen sagt, die Unternehmensführung sagt, wir wollen datengesteuert. Ich mag dieses Data-Driven oder dieses Datengetrieben nicht so. Das ist im Deutschen wirklich unfassbar schlecht übersetzt, weil so getrieben ist man da nicht, sondern man nutzt es zur Steuerung. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo das gesagt wird, hat man eine komplett andere Handhabe. Du hast dann Menschen, die mitmachen. Weil es ist ja auch immer ein Stück weit, du hast diesen Punkt, werde ich jetzt hier wegautomatisiert? Oder
Ängste.
Ängste, genau. Mhm,
ja. So.
Und das, was wir halt erleben, ist, nein, die Berufsfelder verändern sich. Die Art und Weise, wie wir mit Daten umgegangen wird, verändert eine BI-Abteilung, verändert eine Fachabteilung.
Mhm.
Und das ist der nächste Schritt. Wir müssen diese Ängste nehmen. Im Gegenteil, in dem Moment, wo man Daten gesteuert wird, braucht man diese Menschen nur in anderen Aufgaben oder in einem veränderten Aufgabenbild, ne?
Ja.
Und das ist genau dieses, da fängt die Wertschöpfungskette an. In dem Moment, wo du niemanden hast, der motiviert mitmacht, kannst du dich auch totlaufen. Und das ist oft eben genau diese, da scheitern Projekte dran, dass du im Prinzip, du stehst da, keiner macht mit.
Mhm.
Und das haben wir erkannt und adressieren das entsprechend mit, ne? Also neben der technischen Expertise eben auch genau diese inhaltliche, das inhaltliche Füllen von was ist eigentlich sinnvoll für mein Unternehmen.
Okay. Und dann eben den Wandel begleiten oder Change Management ist da so ein Buzzword irgendwie dazu, aber das ist im Kern eben auch entscheidend. Ist das dann so, ich möchte KI haben und kaufe am Ende Data Governance?
ich möchte KI haben, brauche auf jeden Fall Data Governance und muss auch sehen, dass meine Pipeline dahinter passt.
Das also das sind die Hausaufgaben einfach, die müssen irgendwie erledigt sein.
Genau.
Und zwar, die sind auch nicht fertig irgendwie, sondern das ist ein andauernder Prozess, ne?
Das ist ein kontinuierlicher, andauernder Prozess und da sind wir eben auch bei Data Governance. Data Governance ist ja kein Projekt, sondern das ist ein Prozess, den kontinuierlicher Prozess und den muss man mit etablieren. Und wenn wir auf unsere AI-Projekte gucken, 80% davon ist eigentlich kein AI, sondern sind vorbereitende Dinge, begleitende Dinge und stabilisierende Dinge. Das wird immer gerne vergessen. Das ist, wir möchten gerne langfristige Kundenbeziehungen einfach haben, weil das einfach am effektivsten sowohl für uns als Dienstleister als auch für den Kunden ist. Und das bedeutet, wir achten darauf, was passiert nach dem Projekt. Es hilft halt nichts.
Das so ein geiles Projekt wird's ja immer noch geben, ne? Also brauche ich doch.
Ja, genau.
Du musst ja damit weiterarbeiten. So.
Und es hilft halt nichts, ein geiles Projekt abgeliefert zu haben und dann bricht alles drei zusammen. Monate später alles zusammen. Ja. So, und also wie gesagt, das ist wirklich AI ist meistens ein kleiner Teil dieser Projekte, aber man muss fairerweise sagen, Data Unplugged zeigt das ja auch. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss und auch da wieder ein Verständnis auf, es gibt Gen AI, es gibt Conversational AI, also es gibt viele unterschiedliche Subtypen noch und da kann man auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas mit AI, damit ich irgendwas mache, sondern das muss schon Use Case getrieben sein. Ne?
Ja, okay, also Proof of Value auf der einen Seite und dann muss der Value auch nachhaltig sein. Also, das muss halt dann auch nicht nach drei Monaten wieder, da war mal was, ist jetzt kaputt.
Das, was ich total spannend finde und das, was unsere Teams auch antreibt, du bist dann messbar. Mhm. Ne? Der Kunde kann den Erfolg, den wir produzieren, messen für ihn. Und wir können gleichzeitig gucken, haben wir das auch wirklich erreicht? Also du wirst transparenter, du wirst messbar, exponierst dich dann natürlich dann, ne? Das finde ich aber gerade, dieses Versprechen, das finde ich spannend, dass du messbar wirst und nicht einfach nur irgendwas tust. Ne?
Ja, jetzt haben wir natürlich in diesem Hype, KI-Hype, auch viele neue Anbieter, die so aufpoppen. Mhm. Ein Vorteil bei euch, nicht nur die lange Historie, sondern es war mal eine Zeit, wo KI nicht neu war, aber keiner gemacht hat. Das hast du eben auch gesagt.
Ja.
Und dann habt ihr euch eben gestürzt auf diese Hausaufgabenthemen von Software bis BI und so wirklich die Fundamente.
Genau.
Und jetzt, wo KI richtig mal Hype wird, könnt ihr das machen, aber ihr habt auch die ganzen Hausaufgaben einfach im Repertoire. Ihr könnt das einfach so mit anbieten und zwar auf Top-Notch-Level.
Genau.
Und dann habt ihr eine gewisse Größe jetzt auch erreicht. Das ist ja Data Siders, eine Gruppe mit vielen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde kommt mit einer wirklich großen Aufgabe, könnt ihr sagen, ja, das können wir machen. Wir haben jetzt, ne, aus allen möglichen Bereichen können wir die Menschen zusammenbringen und wir können das stemmen. Ne, so stelle ich mir das vor.
Also sowohl die technische Expertise, ne, das ist, weil das, was wir versprechen, ist End-to-End und du hast von End-to-End eine Menge Plattformen, eine Menge unterschiedlicher Technologien. Ja. Und du musst dich ja im Grunde damit auskennen. Ich halte es aber nicht für so wichtig, jede Plattform, jedes Zertifikat bis ins Letzte zu haben, sondern eher, was du gesagt hast, die Erfahrung und die Hausaufgaben bereits gemacht zu haben.
Ja.
Und das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Also wir hatten, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, beim großen Automobilzulieferer, die hatten uns angefragt bezüglich einer Data Warehouse Migration, also Richtung Automatisierung und so weiter, also das ganz effizienter zu machen. Und wir hatten das angeboten aus unserem Plattform-Stack und der Konzern hatte halt einen anderen Stack. Und wo wir wirklich beide Technologien, also einmal Speichertechnologie, einmal ETL, nicht im Repertoire hatten. Wir haben den Auftrag trotzdem bekommen, weil sie gesagt haben, wir wollen euer Wissen. Auf der Plattform, ehrlich, wenn du eine ETL-Plattform kennst, kannst du auch mit der anderen umgehen. Da vertrauen wir euch einfach, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Wichtig ist, dass wir eure Erfahrung mit in das Projekt nehmen. Und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass es darum geht, wirklich Wissen, Know-how, Erfahrung zu haben und die auch kontinuierlich auszubauen.
Ja, das Vertrauen ist da, dass ihr die Übersetzungsleistung dann hinbekommt.
Genau.
Ob es jetzt die eine oder die andere Tool-Richtung-Stack ist, ne? Nee, das macht total Sinn, sehr verständlich. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen in gewisse Themen, auch ein bisschen technischer, ist ja auch deine Stärke, dass wir da vielleicht noch ein bisschen anzapfen bei dir. Und das eine Thema, das hast du auf der Data Unplugged nämlich auch vorgestellt, sind Metadaten, um genau zu sein, aktive Metadaten. Was ist das?
Da kann ich vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Mit aktiven Metadaten sind wir, ich hatte gesagt, 2014, 2015 in dieses große Data Hub Projekt reingekommen. Und da hatten wir die Situation, dass wir ein CRM oder sehr viele CRMs unterschiedlicher Art migrieren mussten. Und wenn du eine salesgetriebene Organisation hast, das ist das Beispiel, was ich auf der Data Unplugged mit hatte, dann passiert da vorne sehr viel und du als Datenintegrator musst halt damit leben, was da vorne passiert, ne? So. Und das ist halt sehr häufig dann gebrochen, die Pipelines, und dann haben wir uns überlegt, was können wir da irgendwie besser machen, ne? So, weil das der Pflegeaufwand extrem hoch war, damit auch die Kosten für den Kunden sehr hoch, und man muss fairerweise dabei sagen, für meine Kolleginnen und Kollegen, die das damals gemacht haben, auch sehr langweilig, weil du halt immer wieder Felder nachgepflegt hast und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir da prozessmäßig, konntest du da nicht einwirken, also organisationsprozessmäßig. Also haben wir geguckt, können wir aus dem CRM Metadaten auslesen. Das haben wir dann getan und haben dann festgestellt, dass wenn du die kontinuierlich nutzt, und da fängt eben so dieser Punkt an, Metadaten werden halt oft so zum Monitoring, eben du liest irgendetwas aus, ne? Also angefangen, was weiß ich jetzt hier von dem Video zum Beispiel, hat ein Datum, hat einen Ort wahrscheinlich irgendwie über GPS und so. Das ist dann halt da drin und ist passiv, bis du mal denkst, ach, wann ist denn das aufgenommen worden, dann guckst du da rein. Die aktive Nutzung ist halt genau das Gegenteil, du nutzt es kontinuierlich. Und das haben wir dann gemacht und haben das ausgewertet und haben das in einen Change-Prozess mit überführt. Und das hat, also wir haben dann gedacht, okay, wenn wir so, was heißt, 30-40% Zeit einfach einsparen, ist das schon total super, ne? Und haben am Ende des Tages 90% der Zeit letzten Endes eingespart, weil die Bewertung so strukturierbar war aus diesen Metadaten, also aus den Beobachtungsdaten des CRMs, dass der Prozess so weit in sich zusammengefallen ist, dass der einfach funktioniert hat und wir eben das Ganze nur überprüfen mussten und kontrollieren mussten. Und das ist genauso dieses Geheimnis dieser Möglichkeiten. Du hast sehr viele Daten über deine Daten und nutzt die eigentlich nicht.
Ja.
Und das ist etwas, wo wir 2019, 2020 an den Markt gegangen sind und haben gesagt, ihr braucht Metadatenmanagement. Und uns haben alle angeguckt und haben gesagt, warum? Ne? So. Und ich bin wirklich damals mit dieser Idee am Markt jetzt gescheitert. Weil das ist ja nur zusätzlicher Aufwand, und wofür brauchen wir das eigentlich? Und in dem Moment, wo jetzt aber die Datenquellen und die Datenpipelines viel mehr exponiert werden, Data Catalogs zum Beispiel ist ein super Beispiel. Das ist, haben wir auch schon 2014 versucht, über Excel und so weiter aufzubauen. Die Bedeutung eines Data Catalogs zum Beispiel, wenn du in so ein Data Governance Projekt gehst, die ist jetzt eine ganz andere. Du machst damit deine Erhebung am Ende des Tages. So. Und das sind auch noch passive Metadaten. Also du weißt erstmal, wo irgendwas ist. Und wenn man sich jetzt so die Produkte, unterschiedliche Produkte anguckt, die fangen jetzt an, also viele bauen Data Catalogs entweder in ihr System ein oder bauen eben entsprechende Schnittstellen. Und da hast du dann wieder so diesen diesen Sprung, wo du diese Daten wieder nutzen kannst. Ne? Und wenn du dann noch da das Ganze mit AI verbindest und sagst, hey, verbinde mir doch mal, was weiß ich, ich brauche die Umsatzzahlen nach segmentiert irgendwie nach Ländern oder so. Wo sind denn da meine Objekte? Such mir die mal bitte raus und mach mir mal einen Vorschlag, wie ich die optimal verbinden kann. Da wäre diese Aktivierung der Metadaten, die da plötzlich diese ganzen neuen Kontexte ermöglicht. Mhm. Das ist halt das Faszinierende daran. Auf der anderen Seite sehe ich aber, das ist nach wie vor ein Thema, über das man idealerweise in so einem Umfeld wie Data Unplugged sprechen muss, um diese Möglichkeiten bekannter zu machen. Weil das pusht nochmal das, was man eigentlich erreichen will. Aber auch da ist man wieder, man macht das, um das zu erreichen.
Mhm. Ja? Okay. Also hier dann aktive Metadaten-Evangelisierung. So, in dem
Sinne. Genau. Ist das, kann ich sehr für werben, ne?
Ja,
also das ist sich damit nur zu beschäftigen.
Ist nicht nur ein Bereich, der dich jetzt beschäftigt, aber den wir jetzt heute einfach mal fokussieren, ne? Ja. Weil das passend ist. Darüber hast du schon gesprochen. Das ist tatsächlich, sagst du ja hiermit, extrem bedeutend und dennoch unterschätzt.
Ja,
absolut. Und du hast eben so schön gesagt, Daten über Daten. So kann man das wahrscheinlich so in einem kurzen Satz schon mal bringen.
Genau.
Und dann das Aktive auch einigermaßen verstanden. Da werde ich jetzt mal ein paar Nachfragen haben, um das noch wirklich in kompletter Klarheit zu haben. Metadatenbeispiele gibt es noch in Löcher, hast du auch gerade schon so ein bisschen reingebracht. Wie muss ich mir das vorstellen? Nochmal dieses Aktive, du hast auch Aktivierung eben reingebracht. Mhm. Das sind ja auch nochmal, da kann man auch nochmal wahrscheinlich irgendwie einen Unterschied machen.
Ja.
Was genau ist damit, muss man präzise sein, auch mit der Bezeichnung, was ist damit eigentlich jetzt gemeint? Kannst du uns nochmal klar machen, weil Value haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, ne? Was ist denn jetzt warum sollte ich da investieren? Also ich habe jetzt ganz viele Daten, ich will die ja erstmal verwerten und damit die Wertschöpfung machen. Mhm. Und deswegen wirklich diese Frage, die du auch gerade hattest, die Unternehmen nämlich haben, jetzt auch noch Metadaten? Warum soll ich noch managen und dann da noch irgendwie versuchen, was mitzumachen?
Ja.
Warum soll ich das irgendwie managen, heben, speichern, analysieren? Warum soll ich damit das auch noch machen?
Also zum einen machen die meisten Unternehmen das schon. Also, das ist so das klassische Monitoring. Man sammelt nebenbei Lebenszeichen der Systeme, Informationen über die Pipelines. Data Catalogs sind erstmal passive Metadaten. Ja. Also das zum einen die Datenerhebung ist schon da. Also da muss man gar nicht mehr diesen großen Schritt machen und sagen, ey, da müssen wir jetzt erstmal mit anfangen, okay. Haben wir schon.
Mhm. Ja? Werden ja auch teilweise einfach, ob du willst oder nicht.
Genau.
Die ist halt einfach da.
Genau. Die sind erstmal da.
Ja.
Das heißt, da geht's eher darum, können wir sie nutzen. Und Automatisierung ist ein großes Thema gerade, weil das eben genau Effizienzen hebt an der Stelle. Man macht Dinge schneller, man macht Dinge akkurater. Ne? Das ist lässt das über Maschinen laufen. Und da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, und das sehen wir zum Beispiel wenn wir ETL-Strecken hast, ne? Also Extract, Transform, Load, ne? Du lest irgendwas aus, veränderst irgendetwas, passt es an und schreibst es wieder irgendwo hin. Mhm. Dann bildet das den Status quo gerade ab, was dein Unternehmen macht. So. Mhm. Das war früher an sich auch kein Problem, weil einfach die Innovationszyklen und ich sag mal auch so die Zeit, bis du auf den Markt reagieren musst, die waren halt lang. Da hast du dann, okay, nach 5 Jahren, nach 6 Jahren, hast du dann mal geguckt, passt du dein DWH wieder an, passt du die Strukturen an und so weiter. Und da war auch gar kein Problem, da schmeißt du dann halt das, was bisher da war, weg, baust das neu und dann gilt das wieder für 5, 6, 7 Jahre. Diese Zyklen, die sind mittlerweile total klein geworden, teilweise unterjährig. Ne? Das ist also gerade Unternehmen, die sehr auf den Markt reagieren. Wir haben das mit den Lieferketten gesehen während
extrem.
Der Corona, ne?
Ja.
So. Und da hast du plötzlich Situationen, die du vorher gar nicht hattest. Ne? Also wo du vorher gesagt hast, gucken wir mal, wir haben jetzt 5 Jahre Zeit und da bewegen wir uns dann eben passend zu dem, wie die Außenwelt funktioniert. Das heißt, deine Change Management Prozesse haben sich beschleunigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir nicht irgendwo Mechanismen, die wir von außen steuern können? Also ich erlebe immer, wenn wir uns mit aktiven Metadaten beschäftigen, also wenn wir Metadaten zur Steuerung von Prozessen, zur Steuerung von Automatisierungen einsetzen, du beschäftigst dich um Faktoren intensiver nochmal mit Prozessoptimierung oder mit überhaupt deinen Prozessen. Du guckst dann, was kann man von außen in diesen Prozessen wirklich steuern? Sind die Prozesse wirklich überhaupt noch so, wie sie sein sollten? Und was wir an der Stelle festgestellt haben, du hast auf der einen Seite Prozessoptimierung, das ist ja durchaus eine gesetzte Domäne. Was aber auch da oftmals fehlt, ist die Beschäftigung mit den Daten. Dann werden die Prozesse optimiert und dann wird nachher geguckt, passen denn die Daten da irgendwie zu. Mhm. Und im Prinzip kannst du aber diese Gesamtprozesse in dem Moment, wo du Daten über diese Prozesse erhebst und sagst, okay, das ist etwas, wo ich in Zukunft flexibel sein will. Das kannst du automatisierbar, konfigurierbar machen. Und wenn du dann anfängst, deine Metadaten damit einzubringen, und das haben wir zum Beispiel genau bei diesem Kunden mit dieser CM-Integration gemacht. Ne? Das ist eben genau, uns hat das wahnsinnig in der Automatisierung dann am Ende des Tages geholfen. Weil dieser Prozess blieb gleich. Du musst keine Implementierungsaufwände mehr in diesen Prozess stecken, sondern du musst nur noch die Konfiguration dir angucken. Und das bringt an vielen Stellen wirklich massive Vorteile. Es geht nicht überall, weil sich halt Dinge teilweise disruptiv ändern, dann hast du da auch keine Chance. Mhm. Aber bei diesen vielen kleinen Nachjustierungen, wenn du da geschickt Daten von außen nochmal wieder einbringst, kannst du da wirklich extreme Vorteile erzeugen.
Mhm. Und in dem Beispiel Umsätze steigern, da ist der Wert sehr offensichtlich.
Genau.
Ne, also da kannst du wirklich in harten Zahlen, du hast ja auch Messbarkeit eben reingebracht.
Ja, genau.
Okay, das haben wir jetzt investiert oder ist der Aufwand und das kommt am Ende raus. Das macht wohl Sinn.
Genau.
Ne, so. Ganz kurz, weil du sagst, Prozessoptimierung, inwieweit reden wir hier oder grenzen uns auch ab von Process Mining? Das ist also der Zusammenhang, da gibt es halt irgendwie einen Überlapp, nehme ich mal, ja, aber weil das eine auch so riesig ist, vielleicht nochmal ein Kommentar von dir in die Richtung. Ja.
Ich würd mich da gar nicht abgrenzen. Also Process Mining ist für mich ein Stück weit der analytische Teil. Mhm. Ne, du initiierst ja da in die Prozesse entsprechende Sensorik, wenn du so willst, und kriegst dann da einen Überblick darüber, wie effizient und performant die ganzen Geschichten laufen. Und ich finde, Process Mining ist wirklich eine hervorragende Vorstufe dann zur Nutzung eben von aktiven Metadaten, weil auch diese Informationen findest du zumindest transitiv dann in den Ergebnissen, wenn du Process Mining machst.
Mhm, okay, also um das erfolgreich zu meistern, wäre Process Mining so ein Werkzeug oder ein
Weg. Zum Beispiel,
okay. Genau. Ja. Okay, wunderbar. Und da gibt's dann auch wieder einen eigenen Tech-Stack. Da müssen wir gar nicht alles besprechen, aber ja, das ist ja auch eine Welt aber für sich.
So, ne? Genau, das ist halt in dem Moment, wo du dieses End-to-End-Bild hast. Du merkst halt, wie das so wie so Puzzlesteine dann wirklich ineinander passt. Und das hat alles seine Berechtigung. Ne? Das ist ja wichtig. Also es ist, ich sehe im Datenumfeld alle notwendigen Dinge. Also ich habe da keine Hype-Geschichte, weißt du, wo so sinnlose Technologie vorangetrieben wird oder so, sondern in dem Moment, wo du erkennst, wie du die Dinge ineinander nutzen kannst, kannst du da noch Potenziale heben, die eben dadurch, dass das Datenthema eigentlich gar nicht so alt ist, ne? Also oder die Bedeutung des Datenthemas noch gar nicht so alt ist, gibt es da, glaube ich, noch eine Menge Potenziale, die man heben kann.
Ja, und immer wieder neue Tools, die ihr euch auch anschauen müsst. Ja. Und dann wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, probiert ihr mal auch so intern mal etwas aus. Mhm. Wie könnte man Dinge zusammenstecken, orchestrieren,
genau,
um am Ende Dinge noch besser zu machen? Ne? So, das
ist ja so. Also wir haben irgendwann mal so eine Lab-Idee, also so eine Labor-Idee aus der Taufe gehoben, weil du kannst natürlich nicht jede Woche dir zwei Tools angucken, dich da zertifizieren, dich da zu enablen. Ja. Aber wir haben so verschiedene Partnerstufen dann auch, wo wir sagen, wir fangen mit so einer Lab-Idee an, wo wir sagen, da glauben wir, das hat Potenzial für uns und damit für unsere Kunden, ne? Weil es ist ja auch für uns hilfreich, Dinge zu vereinfachen, weil das, was der Kunde am Ende von uns kauft, ist ja nicht die Installation irgendeiner Plattform, sondern es ist ja das Know-how auf dieser Plattform.
Die Installation im Zweifel könnte der Kunde selber machen.
Genau, meistens gibt's ja auch Einheiten da. Wir können es auch gerne mitmachen. Also das ist jetzt nicht das Thema. Aber dafür, glaube ich, werden wir nicht bezahlt, sondern wir werden bezahlt dafür, dass wir diese Ideen und die Innovation in diesen End-to-End-Prozess mit reinbringen.
End-to-End, also auch wirklich am Ende, dass die Dinge funktionieren nachhaltig.
Ja.
Okay, jetzt haben wir Metadaten wahrscheinlich gut verstanden, auch das Thema Aktive. Vielleicht kannst du uns für diesen Bereich aber abschließend noch mal etwas Konkretes mitgeben. Also wir haben jetzt so verstanden auch, du hast ja das Thema mit dem Customer Relationship Management auch gerade reingebracht. Ja. Vielleicht hast du da noch irgendetwas weiteres Anfassbares? Also ich glaube, wir haben es jetzt verstanden, aber vielleicht noch mal so zum Mitnehmen.
Was ich die eine Idee, die sehr sehr nah an aktiven Metadaten liegt, sind Datenprodukte. Das ist ja auch durchaus neu. Das ist so ein bisschen durch die nicht ganz einfache Ausführbarkeit von Data Mesh sind Datenprodukte in den Vordergrund gerückt. Und Datenprodukte sind ja so eine Kapsel letzten Endes um Daten, also diese Produktisierbarkeit. Und in dem Moment, also jede Dunstabzughaube erfasst mittlerweile Metadaten. Wann bin ich eingeschaltet, wann bin ich ausgeschaltet worden und so. Also es ist Wahnsinn, was da mittlerweile an Möglichkeiten gibt, ne? So, und Datenprodukte ticken letzten Endes so ähnlich. Und das sehe ich als große Chance eben für aktive Metadaten. In dem Moment, wo ich Datenprodukte, wo ich eine Kapsel habe, ist es unfassbar einfach, was weiß ich, auf technischer Ebene, zum Beispiel mit Data Vault, wo man eben Satelliten da noch dranhängen kann, ohne die Nutzdaten an sich zu verwässern. Dass man über Datenprodukte eben die aktiven Metadaten auch nochmal voranbringen kann, weil die Datenprodukte ja letzten Endes durch dein Unternehmen fliegen und dann kontinuierlich diese Daten mit aufnehmen können und vor allen Dingen auch wieder in dem Moment, wo sie gebraucht werden, auch genutzt, aktiv genutzt werden können.
Mhm. Hoffentlich. Ja. Ansonsten werden sie wahrscheinlich keinen Wert generieren, ne?
Genau.
So. Das scheint mir auch ein Trend zu sein. Also Datenprodukte so als Wort taucht zunehmend auf in den letzten Jahren. Das zeigt ja schon mal, da passiert etwas. Und dann auch so im Zusammenhang mit Datenmanagement. Mhm. Ob zentral oder vielleicht auch besser dezentral, nutzen wir doch die Chance und sprechen auch darüber nochmal. Also wirklich, warum ist das so? Mhm. Warum ist das so wichtig? Weil vor allem auch dieses Wording, Produkt, das ist ja nicht umsonst da drin. Vielleicht kannst du da uns noch was mitgeben, weil das scheint jetzt ja gut zu passen.
Ja, also ich vergleiche das immer, also wenn du einen Föhn hast zum Beispiel, das ist ein Produkt. Ne? Du gehst also hier irgendwo in den Elektromarkt, kaufst dir einen Föhn. So. Mhm. Dann gehst du damit nach Hause und der hat eine Produkteigenschaft. Das ist nämlich, wenn du auf den Knopf drückst, macht er die Luft warm. Wenn du den Knopf wieder loslässt, macht er keine Luft mehr warm. So, du hast ein Qualitätsversprechen, nämlich, dass da warme Luft rauskommt. Nicht kalte Luft, nicht heiße Luft. Du hast natürlich auch einen Support. Wenn da gar keine Luft mehr rauskommt, obwohl du den Knopf drückst, dann gehst du wieder in den Elektromarkt und sagst, hör mal, der ist kaputt, mach den mal wieder heile. Ne? So, das heißt, du hast Produkteigenschaften, Produktversprechen, und kannst dich ein Stück weit darauf verlassen, dass die eingehalten werden. Und zwar von dem, der dieses Produkt baut. Mhm. Du hast einen Support. In dem Moment, wo du mit dem Produkt nicht zufrieden bist, in dem Moment, wo dieses Produkt die Eigenschaften gar nicht hat, die es eigentlich haben soll, kannst du dich an irgendwen wenden. Und das ist im übertragenen Sinne auch das Versprechen, was hinter Datenprodukten existiert. Also es kommt ja ein Stück weit aus diesem Data Mesh-Gedanken. Du hast ja im Data Mesh hast du ja vier Bestandteile. Du hast Datenprodukte, du hast Data Governance, du hast eine Self-Service, du hast ein Self-Service-Versprechen. Das sind letzten Endes genau dieses organisatorisch extrem, also genau Federated Data Governance, ne? Also du hast diesen starken organisatorischen Umbau, den Unternehmen, wenn sie Data Mesh machen wollen, gegenüberstehen. Und das ist ganz klar, das kriegst du nicht irgendwie in so einem 6-Monate-Projekt oder so hin. Was aber sehr gut funktioniert, ist, wenn man aus diesem Konzept mal die Datenprodukte rausnimmt, mit ihren großartigen Eigenschaften, ne, also Qualitätsversprechen und Support, dann kann man da relativ schnell mit starten. Es gibt viele Plattformen mittlerweile, die das auch unterstützen. Man kann es aber auch einfach mit tabellarisch lösen. Also man muss noch nicht mal eine Plattform dafür haben, aber wenn man dieses Konzept mit in so einer Plattform hat, ist es meistens immer noch mal ein bisschen schöner zu benutzen. Das kann man relativ gut und schnell machen. Das heißt, wenn man sich in Richtung Data Mesh bewegen will, zukünftig, also als langfristigen Plan, sind Datenprodukte mit Sicherheit ein idealer Punkt, da anzufangen. Ach so, und ich glaube, wunderbar. Da kommt auch dieses Hochspülen von dieser Datenproduktmetapher her. Ne? Mhm. Weil einfach, wenn man festgestellt hat, Data Mesh einführen, ui, das ist schon eine Sache, da nimmst du dir 5 Jahre Zeit. Aber Datenprodukte zu nutzen und damit dann auch Verantwortlichkeiten zu erzeugen, dann ist man wieder bei Data Governance, ne? Weil du definierst da ja auch Verantwortlichkeiten und du hast dann für ein Produkt und also es kristallisiert sich in den Projekten so ein Stück weit raus, dass meistens der dieses Produkt erstellt, also dass die Abteilung, der Datenowner, der dieses Produkt erstellt, meistens auch die Verantwortung hat. Und dadurch, dass es eine Kapsel ist, oder so ein in sich geschlossenes Produkt, kannst du das sehr gut im Unternehmen weiterführen. Und dann sind die Menschen auch bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Ne? Weil wenn ich dir die Einzelteile des Föhns hinschmeiße und sag, das wird mal irgendwann ein Föhn oder so, dann sagst du, ja, da übernehme ich ja keine Verantwortung für. Ich weiß doch nicht, ob der die Heizwendel richtig an den Motor steckt oder so. Mhm. Wenn ich dir das fertige Produkt hinstelle, dann kannst du auch sagen, okay, da übernehme ich die Verantwortung für.
Okay. Und
das ist dieser Reiz dieses Datenproduktes.
Okay, verstanden. Ownership, Accountability.
Genau.
Eine gewisse Art auch von Modularisierung, so wenn man das jetzt mal so abstrakt betrachtet.
Genau.
Spielt ja auch eine Rolle. Und dann der Weg Richtung Data Mesh. Also wunderbar. Mhm. Deswegen auch hier der Hype, oder na, Hype ist wieder ein bisschen vielleicht übertrieben, aber sagen wir zumindest mal Trend. Mhm. Die Bedeutung des Ganzen kommt hier nochmal zusätzlich rein. Und dann hören wir immer wieder die Diskussion rund um, was muss zentral sein, was muss dezentral sein. Du hast da ganz bestimmt auch einen Blick drauf. Was wäre denn so eine, man kann es nicht total pauschalisieren, aber was wäre so eine Best Practice, wie ich da jetzt rangehen müsste als Unternehmen, das jetzt schon Hausaufgaben erledigt hat, aber irgendwie den nächsten Schritt gehen möchte Richtung, ich will jetzt echt mal mehr KI in Produktion haben. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht, aber ich will jetzt wirklich mal mich weiterentwickeln. Ich will wirklich ganz viele eigene Microservices haben. Mhm. Ja, ich will einen Recommender haben und ich weiß nicht, das hängt ja mal vom Unternehmer an. Aber du weißt, was ich meine. So in diese Richtung. So, ich will mich jetzt wirklich mal in die erste Liga hocharbeiten und stolz sein, dass wir richtig KI im Unternehmen haben. Ne? Was wär da so eine Best Practice? Was muss ich zentral haben? Was muss ich dezentral haben? Wie muss ich mich organisieren eigentlich?
Also ohne Zentralität kommt man nicht aus. Ne? Also das haben wir so im Data Governance Umfeld im Laufe der letzten Jahre erlebt. Am Anfang hat man gesagt, Data Governance zentral, weil man steuert alles zentral. So. Dann hat man aber festgestellt, dass wenn man alles zentral steuert, man die Menschen, also wenn man das mit so einem Baum vergleicht, wo eben die Menschen, die Blätter sind, man erreicht letzten Endes die Blätter nicht so wirklich, sondern dass die Blätter erzeugen ja eigentlich diese Lebenskraft, die so ein Baum hat, ne, durch Photosynthese, und dann das sorgt eigentlich erst dafür, dass dieser Stamm extrem stabil ist. Und genauso verhält sich das dann wenn man nur den Stamm betrachtet, dann betrachtet man echt nur einen Teil, und das funktioniert nicht. Ne? Dann ist man diesen anderen Weg gegangen und hat gesagt, okay, man macht es komplett dezentral. Ne? Also man einfach selbst organisieren, guckt mal irgendwie, aber auch das funktioniert nicht, weil man ja irgendwas Stabiles in der Mitte haben muss. Ne? Dann sind so Hub-and-Spoke-Modelle entstanden und so weiter. Und wir sind jetzt so bei Federated Data Governance, und das lässt sich eben auch wunderbar übertragen, weil Governance ist ja quasi die darüber liegende Struktur. Und das lässt sich total super übertragen dann auf das, was notwendig ist. Also Fachabteilungen heißen ja Fachabteilungen, weil sie sich fachlich total gut auskennen. Die wissen, was das noch obskurste Datenfeld bedeutet, weil da arbeiten die täglich mit. Ja. Und die wissen, was sie brauchen. Und sie wissen, was sie brauchen, um gute Arbeit zu machen. Warum soll man das zentralisieren? Ne? Mhm. Auf der anderen Seite sind Fachabteilungen eben genau die machen ihre fachliche Arbeit, die interessieren sich jetzt nicht, also interessieren meine ich jetzt nicht negativ im Sinne von, die haben da kein Interesse dran, sondern das ist nicht ihr Fokus, wie die Daten jetzt da hinkommen oder wie ich aus dem Vorprozess Daten bekomme. Die wollen einfach, dass die Qualität gut ist aus dem Vorprozess. Ne? So. Mhm. Und genau da würde ich die Differenzierung machen. Das heißt also, die Verantwortlichkeit für Daten, die elementar sind, die wirklich dezentral, aber zentral gesteuert wirklich, wie gehe ich damit um? Und da bist du dann relativ schnell bei Data Ops. Ne? Das ist da das ist auch mal so ein Effekt in dem Moment, wo ich das sage, schlagen mir alle Hände über den Kopf zusammen. Oh nein, ich brauche einen Data Scientist, ich brauche einen Data Engineer, ich brauche den Fachanwender, ich brauche, was weiß ich noch, einen UI, UX-Man und so weiter. Das ist zack, 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 zack. Also du brauchst irgendwie dann plötzlich irgendwie 8 Leute in so einem Data Ops-Team. Das können wir gar nicht stemmen. Ne? Brauchst du aber nicht wirklich, sondern du brauchst diese Expertise und jemand, der Data Engineering macht, der kann das in 3-4 unterschiedlichen Teams machen. Du musst ja nur die Expertise abrufbar haben. Mhm. Und in dem Moment, wo du diese Expertise, und das ist zum Beispiel das, wo wir in Mixed Teams dann auch reingehen, wo du diese Expertise in die Fachabteilung bringst, zusammen mit der IT, ne, dann machst du Data Ops und da fängt Dezentralisierung an, dann zu wirken. Dann kannst du Datenprodukte dort aufbauen. Du findest Menschen, die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Nichtsdestotrotz funktionieren die Schnittstellen an der Stelle Hub and Spoke, ne? So klassisch. Das funktioniert dann in dem Moment. Aber auch da wieder, das muss gewollt sein. Mhm. In dem Moment, wo man die Abteilung mit der Abteilung nicht verbunden kriegt oder wo die nicht das gleiche Ziel verfolgen, hat man auch wieder nichts davon. Deswegen diese Bedeutung von Data Governance für das, was wir so Federated Governance dann nennen.
Okay, und das sind dann auch wieder Veränderungen, die ihr mit begleiten müsst,
ja,
managen müsst, wo auch Schmerzen sind und Ängste bestehen.
Absolut.
Absolut. Oder einfach, man könnte sagen, eher so eine Abwehrhaltung mitunter, ne?
Ja. Das gibt ja, dieses VUCA ist ja mittlerweile auch in aller Munde und es ist Veränderung, es ist Komplexität. Mhm. Natürlich, ne? Es ist teilweise auch Missverständnisse viel, die man aus dem Weg räumen muss. Werde ich jetzt durch AI ersetzt? Ne? So das klassische Thema, was halt sehr, sehr häufig diskutiert wird. Und das muss man damit adressieren.
Ja. Okay. Denkt Data Ops mit oder ML Ops, dann ist jetzt ja eben auch Machine Learning, genau. Operations. Ansonsten wird es schwer mit viel in Produktion haben, ja, ne? Das ist so. Du kannst viel als Data Scientist in Jupyter Notebooks rumspielen. Da kannst du schöne Sachen zeigen.
Absolut.
Aber es ist nicht unbedingt wertvoll.
Genau.
Also, die Dinge müssen auch irgendwo deployed werden. Und da brauchst du dann Unterstützung. Du brauchst nicht vielleicht, das hast du ja rübergebracht, das wäre ja eine Ausrede zu sagen, ja, gut, also bevor ich das machen kann, dann muss ich es mal den. Und so weiter. Nein, das ist nicht zwingend, aber du musst auch einen Schirm haben und mitunter Unterstützung reinholen.
Ja, genau.
Das ist dann der Weg, ne? Ja. Okay, sehr schön. Auch, glaube ich, gut verstanden jetzt. Jetzt bist du leidenschaftlich da in dem Thema drin. Das musst du auch sein, damit du auch glaubwürdig bist, ne?
Absolut.
Das würde man merken. Das sagst du nur so daher, aber wirklich interessieren tust du dich dafür nicht. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass du auch privat dich ein bisschen umschaust. Kannst du da einfach mal jetzt mal so, mal so, so Richtung Abschluss, ne? Mal so mitgeben. Was macht ein Christian privat mit Daten oder sogar mit KI? Gibt's da irgendwas?
Also zum einen verfolge ich die ganzen Sachen natürlich sowieso. Das, was ich jetzt so als ChatGPT oder so, ne, das ist, weil es ist einfach wirklich wunderbar, dass man da Strukturen heraus erzeugen kann oder so. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass das machen alle, ne?
Also du musst hands-on durchaus auch mal was machen in dem Bereich, um das zu verstehen. Das wirst du
genau, dann privat. Also ich nutze es aber auch einfach wirklich, weil es für mich ein Effizienzgewinn ist, ne? Mhm. Oder DeepL zum Beispiel zu Übersetzungen ins Englische. Das ist manchmal leichter, einen deutschen Text zu formulieren, den man damit dann, also wo man Impulse letzten Endes bekommt, ne?
Das verschwimmt auch privat und Beruf, ne? Also man schreibt ja überall E-Mails so, ob es jetzt privat ist oder beruflich.
Genau.
Und das kann man dann beides verwenden, ja.
Ja. So, und Und das Letzte, was ich jetzt ausprobiert habe, ist Suno AI. Das ist, okay. Schneide gerne so privat, wenn wir irgendwo wo feiern haben oder so Videos zusammen, einfach als Erinnerung für alle. Mhm. Da habe ich irgendwann mal so ein Fable für entdeckt, ne? Mit einem iPhone kannst du top Aufnahmen machen, stabilisiert und so weiter. Also das macht Spaß. Und was mir immer gefehlt hat, ist letzten Endes so musikalische Untermalung. Und so mit Suno AI. Und da sieht man mal so ein bisschen die Möglichkeiten, die dahinter sind. Du beschreibst halt, du möchtest gerne einen Song zu der und der Situation in dem und dem Stil. Und dann dauert das 2-3 Minuten und dann hast du den. Und dann kannst du der AI sagen, ja, das gefällt mir jetzt nicht. Ich hätte gerne, das war so ein bisschen druckvoller oder so. Und dann wird das komplett neu eingesungen. Das finde ich unfassbar faszinierend, was da möglich ist, ne? Oder mit Journey irgendwie Grafiken machen oder so. Das ist das. Also mir gefallen da die Artefakte noch nicht so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich einen anderen Qualitätsanspruch an Grafik noch. Mhm. Aber das was da so mit Suno AI jetzt möglich ist und eigentlich gar noch gar nicht so bekannt, das finde ich so großartig, das macht halt Spaß, dass das wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, ne?
Ja.
Also wirklich auch zu erleben und nicht irgendwo in so einem Handelsblattartikel einfach nur zu lesen, sondern auch wirklich sich zu überzeugen, dass es auch wirklich funktioniert, dass es nicht gefaked ist, sondern dass man wirklich das nutzen kann. Mhm. Und da stehen wir, glaube ich, wirklich erst am Anfang.
Ja, so ein richtiges Gefühl dafür zu bekommen, eine echte Erfahrungswerte und einfach auch Spaß bei dir an der Sache, ne?
Ja, so. Absolut.
Und das kann ich mir sofort vorstellen. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. Aber dieses Thema ist beeindruckend von Verbindung auch. Du hast Bilder oder Videos dann mit Musik verbunden und das mit KI generiert.
Ja.
Und dabei vielleicht können wir das ja verlinken auch. In den
Show Notes, klar, natürlich.
Das wird ja vielleicht viele auch da draußen interessieren und haben noch nicht davon gehört. Ja. Wir sind am Ende des Gesprächs. Wir haben einiges gelernt, hat auch richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich tue euch nicht unrecht, wenn ich sage, Data Siders fliegt noch ein bisschen unterm Radar. Quinscape kennt man, ist langer Markt. Mhm. Data Siders, hast du ja gesagt, ist jetzt erst im Aufbau seit einem Jahr. Mhm. Von daher auch euch unbedingt folgen. Ihr seid auf LinkedIn zum Beispiel.
Ja.
Ne, da kann man Data Siders finden. Genau. Einen YouTube-Kanal gibt's auch.
Gibt es auch mittlerweile.
Ja, den können wir auch verlinken in den Shownotes, in der Videobeschreibung auf YouTube.
Ja, sehr gerne.
Da mal reinschauen, weil man wird von euch sicherlich noch hören, 100%, weil ihr seid so ein bisschen unterm Radar mit dem Namen noch, aber schon ein führender Anbieter. Das ist 100%ig so auch objektiv schon Siegel drauf. Da gab es ja die Lündorf, zum Beispiel. Ja. Also ihr seid ein führender Anbieter im Bereich Data Analytics und darüber hinaus. Hausaufgaben haben wir heute auch besprochen. Die könnt ihr auch erledigen.
Ja, absolut.
Da kommt ihr sogar her, könnte man ja so sagen, ne?
Genau. Ja, und wie gesagt, ne, das ist, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, wir sind halt sehr, sehr breit aufgestellt, dadurch, dass wir halt sehr viele verbundene Firmen sind, haben dadurch die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu leisten, ist aber etwas anderes in der Positionierung als sehr spitz in einem Thema zu sein, ne? Und das ist eben genau auch die Herausforderung, bekannt zu sein dafür, dass man End-to-End kann, ist meistens schwieriger als für eben eine spitze Nische.
Ja.
Aber daran arbeiten wir, deswegen nehmen wir auch dankbar hier so Angebote an, weil ich glaube, das ist einfach wichtig, da bin ich wieder bei dem Evangelistenteil einfach immer wieder drüber zu reden.
Ja. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ja. Zu guter Letzt, man darf auch dir folgen, denn du hast auch einen LinkedIn-Account, ne?
Also ja, genau.
Christian Schneider wird man finden,
werden
wir auch verlinken. Und dann einfach wahrscheinlich ansprechen, oder?
Sehr gerne. Also ich bin immer offen für Gespräche, weil das hatte ich in der Mitte des Podcasts gesagt. Ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich habe mein Wissen, mein Know-how von Menschen, die irgendwas besser können und so. Und das ist immer eine tolle Gelegenheit, also angefangen von Data Unplugged über viele andere Veranstaltungen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist der Kern dessen, wo ich Bock drauf habe, mit Menschen zu sprechen und nicht nur über Dinge zu sprechen.
Wunderbar. Nochmals besten Dank. Ich wünsche dir eine kurze, gute Rückreise.
Dankeschön.
Und allen da draußen, die jetzt zuhören, noch einen guten, erfolgreichen, produktiven Tag. Oder vielleicht auch einen schönen Abend, je nachdem, wo man reinhört. Ne?
Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Joggen.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.